Die Nacht senkte sich schnell über die Insel Skeleton Key. Die Sonne schwebte nur kurz über dem Horizont, dann ging sie unter. Es war schwül. Regen hing in der Luft. Bald schon würde ein Sturm losbrechen. Die einmotorige Cessna Skyhawk SP kreiste zweimal über der Insel, bevor sie zur Landung ansetzte. Im Flugzeug saßen drei dunkelhäutige Männer. Der Pilot hatte langes schwarzes Haar, tiefbraune Augen und eine dünne Narbe, die sich über eine Gesichtshälfte zog. Er hatte seine Passagiere erst an diesem Nachmittag kennengelernt. Sie hatten sich als Carlo und Mark vorgestellt, doch der Pilot bezweifelte, dass sie wirklich so hießen. Aber er wusste, dass sie ihre Reise schon vor geraumer Zeit begonnen hatten, irgendwo in Osteuropa. Er wusste ferner, was sie mit sich führten. Und damit wusste er schon jetzt viel zu viel. Außerdem wusste er, dass dieser Flug der letzte Reiseabschnitt war. Der Pilot war schon oft nach Kuba geflogen, hierher jedoch noch nie. Und besonders heute Abend wäre ihm fast jedes andere Ziel weitaus lieber gewesen. Cayo Esqueleto. Die Amerikaner nannten die Insel Skeleton Key, Skelettinsel. Und da lag sie auch schon unter ihm. 38 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 9 Kilometer breit, umspült vom Meer. Weiter im Westen konnte der Pilot die Lichter von Puerto Madre ausmachen, der zweitgrößten Ortschaft der Insel. Der Hauptflughafen lag ein Stück weiter im Norden, außerhalb der Hauptstadt Santiago. Aber dorthin steuerte er die Cessna nicht. Die Maschine beschrieb eine steile Kurve und kreiste über den Wäldern und Mangrovensümpfen, die den alten verlassenen Flugplatz an der südlichen Spitze der Insel umgaben. Die Cessna schwebte vom Himmel herunter. Sekunden später prallten die Laufwerksräder auf den Boden und das Flugzeug hüpfte und holperte über die Landebahn, genau zwischen den beiden Lichterketten. Der Pilot war froh über die Leuchten. Die Mangroven, undurchdringliche buschartige Bäume, die in kleinen Tümpeln mit brackigem Wasser zu treiben schienen, wuchsen fast bis an den Rand der Landebahn. Der Pilot drückte auf ein paar Schalter. Der Motor verstummte. Der zweiflügelige Propeller wurde langsamer und kam zum Stillstand. Der Pilot blickte aus dem Fenster. Vor einem der Gebäude parkte ein Jeep und daneben stand ein Mann. Der Pilot wandte sich an seine Passagiere. »Er steht dort drüben.« Carlo nickte. Er war ungefähr 30 Jahre alt und hatte schwarzes, lockiges Haar. Carlo drehte sich zu dem anderen Passagier um. »Mark, bist du bereit?« Der Mann, der Mark genannt wurde, hätte Carlos jüngerer Bruder sein können. Er war noch keine 25 und wirkte sehr verängstigt. Im Widerschein der grünen Instrumentenbeleuchtung glitzerten Schweißperlen auf seinem Gesicht. Er griff hinter sich und nahm eine 10-Millimeter-Pistole, eine Glock-Automatik, heraus. »Ich bin bereit«, sagte er. »Er ist allein. Wir sind zu zweit«, versuchte Carlo, Mark zu beruhigen. Vielleicht wollte er auch nur sich selbst beruhigen. Carlo wandte sich an den Piloten. »Halten Sie die Maschine startbereit«, befahl er. »Wenn wir wieder zurückkommen, gebe ich Ihnen ein Zeichen. Dann starten Sie den Motor. Wir wollen keine Sekunde länger als nötig hierbleiben.« Sie stiegen aus dem Flugzeug. Die Luft hing drückend und schwül unter dem schweren Nachthimmel. Carlo griff nach oben und öffnete den Laderaum. Im hinteren Teil des Flugzeugs stand ein schwarzer Behälter. Ungefähr 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Behälter hatte 2 Tragegriffe, einen an jeder Längsseite. Die beiden Männer trugen ihn gemeinsam, dennoch war er so schwer, dass sie nur unsicher und in gekrümmter Haltung gehen konnten. Es dauerte lange, bis sie den Jeep erreichten. Carlo richtete sich auf und rieb seine Hände an den Hosenbeinen seiner Jeans. »Guten Abend, General«, grüßte er. Er sprach Englisch. Man hörte jedoch, dass dies nicht seine Muttersprache war. »Guten Abend.« Der General machte sich nicht die Mühe, die Männer mit ihren Namen anzureden, die, wie er wusste, ohnehin falsch waren. »Gab es Probleme beim Flug?« »Überhaupt keine, General.« »Die Lieferung?« fragte der Mann und warf einen Blick auf die Kiste. »1 Kilogramm waffenfähiges Uran. Genug für eine Bombe, mit der man eine ganze Stadt auslöschen könnte. Wäre ziemlich interessant zu erfahren, auf welche Stadt Sie es abgesehen haben. General Alexei Sarow trat einen Schritt vor, sodass er in den Lichtschein der Landebahnbeleuchtung geriet. Er war nicht sehr groß, aber schon aus seiner Haltung wurde deutlich, dass er viele Jahre in der Armee verbracht hatte. Das zeigten sein kurzgeschnittenes stahlgraues Haar, seine wachsamen blauen Augen und sein fast ausdrucksloses Gesicht. General Sarow war 62 Jahre alt, wirkte aber 20 Jahre jünger. Er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schmale dunkelblaue Krawatte. Sarow ging neben dem Behälter in die Hocke und zog ein kleines Gerät aus der Tasche. Es sah aus wie ein Zigarettenanzünder, bis auf die Kontrollskala, die daran befestigt war. An der Seite des Behälters fand Sarow eine Steckvorrichtung und schloss das Gerät an. Er blickte kurz auf die Skala, dann nickte er befriedigt.